Grüß euch zusammen. Ich freue mich, dass ich hier sein darf. Und ich möchte allen danken, die mich unterstützt haben und ging noch unterstützen mit Gebet. Als ich dem Phil zugesehen für die Predigt heute, habe ich gehofft, dass ich auf dem aufsteigenden Ast von Gesundheit. Und jetzt bin ich halt wieder krank. Aber das passt auch noch gerade zu der Predigt von heute. Weil Jesus ist ja gekommen für die Kranken und nicht für die Gesunden. Und das muss man eben zuerst erlebt haben. Wenn man nie krank ist, kann man das nicht so erleben. Ich möchte euch ein bisschen teilhaben, wie die Predigt entstanden ist. Das ist bei mir jedes Mal ein Wunder, wie da so verschiedene Sachen zusammenkommen. Ich war ja in diesem Jahr so ein bisschen in einem Auf und Ab gewesen, nicht krank und nicht gesund. So zwischendrin, ich hatte nichts mehr Gescheites zum Lesen gehabt, was mich erfüllt hat. Und dann, eines Tages, als ich in der stillen Zeit lese, komme ich gerade an die Stelle, wo Petrus Jesus verleugnet hat. Und dann habe ich die Geschichte gelesen, wie noch nie vorher. Das ist mir so richtig eingefahren. Und ist mir bewusst worden, was da abgelaufen ist. Und das hat eigentlich auch das Thema gegeben von der heutigen Predigt. Gott braucht keine Helden. Ein zweiter Punkt war, eben in der Zeit, als ich so ein bisschen nach gutem Lesestoff gesucht habe, habe ich einen Buchtitel gesehen, irgendeiner Zeitung. Es ist später, als du denkst. Perspektiven für die Restbiografie. Habe ich gemerkt, oha, das ist gerade mein Fall, Restbiografie. Es geht um den Rest von meinem Leben. Und ich habe das Buch gelesen, es ist von einem Pädagogikprofessor. Für mich war es natürlich viel zu hoch gewesen. Aber etwas ist mir eingefahren. An jedem Ort schreibt er etwas von einem Code. 15 Jahre hätte ich auch noch zu leben. Und das ist mir so richtig bewusst worden, da bleibt gar nicht mehr viel. Und in diesem Buch geht es eben jetzt darum, dass man die restliche Lebenszeit noch sinnvoll gestaltet und nicht einfach durchplätschern. Ein weiterer Punkt, der zu dieser Predigt mitgetragen ist, war, Mitte Juli habe ich Schmerzen bekommen, mir die Hüfte kaputt. Aber schlussendlich ist herausgekommen, dass der Krebs wieder aktiv ist. Und zwar da ganz zentral unten bei der Wirbelsäule. Und das hat mir unheimliche Schmerzen gemacht. Ich habe noch schon mal gesehen, als ich vor 2,5 Jahren die Diagnose hatte, habe ich gesagt, da geht es noch nicht gerade zu sterben. Und das Mal habe ich gewusst, jetzt heisst es für mich, bestelle dein Haus. So wie der Jesaja dem Hiskia gesagt hat, bestelle dein Haus, denn du wirst sterben, du bist unheilbar krank. Ich könnte die Geschichte nachlesen vom Hiskia, was dann dort passiert ist. Ich wollte jetzt nicht darauf eingehen. Ein weiterer Punkt, der mir zu der Predigt hat geholfen hat, ein Buch mit dem Titel «Gott braucht keine Helden» von Magnus Malm. Also da hat mir jeder Satz angesprochen und ich könnte jeden Satz unterschreiben. Ich kann euch das bestens empfehlen, das Buch mal zu lesen. Ein letzter Punkt, der meine Predigt inspiriert hat. Ich fahre ja viel mit dem Velo von Studen Richtung Büren über all die Felder und kann so miterleben. Im Herbst frisch gepflügte Felder, Wintersaat, die schon vorher guckt und jetzt, wo die Felder wieder abgeerntet werden. Das hat mich auch ein bisschen inspiriert. Also, das wäre mal zur Einleitung. Und jetzt kommt der Punkt der Helden. Und wir werden uns jetzt mal so einen Held angucken. Wir kennen ja die Helden aus den Medien, aus den Zeitungen, die Helden vom Sport, von der Wirtschaft, vom Showbusiness und allem Möglichen. Medien sind ja ging voll von Helden. Von Leuten, die auf dem Podest zuoberst stehen. Und jetzt ist die Frage, gibt es denn auch christliche Helden? Gibt es denn auch in der Kirche so Helden, so Leute, die hervorragen, oder? Und dann bin ich eben auf die Geschichte von Petrus gestoßen. Aus Markus 14, 27 bis 31. Eben Jesus hat gesagt, seine Jünger, ihr werdet euch bald von mir abwenden, denn es steht geschrieben, ich werde der Herde den Hirten nehmen und die Schafe werden auseinanderlaufen. Da beteuerte Petrus, wenn dich alle anderen verlassen, ich halte zu dir. Petrus erwiderte ihm Jesus, ich sage dir, heute Nacht, noch ehe der Hahn zweimal kräht, wirst du dreimal geleugnet haben, mich zu kennen. Ausgeschlossen, rief Petrus, selbst wenn ich mit dir sterben müsste, würde ich das nicht tun. Auch die anderen Jünger beteuerten dies. Also das ist jetzt so ein Held. Der hat es in der Hand, der hat vor nichts Angst, der erreicht das Ziel, wenn er sich vornimmt. Alle anderen, aber ich nicht. Sogar wenn er bereit gewesen, mit Jesus zu sterben. Und jetzt erleben wir, wie der Held, der 100% auf sich vertraut, das erreicht, was er will, plötzlich von dem 100%igen, selbstsicheren Podest ankommt auf Null. Auf Null ist nicht mehr da. Müssen wir die Geschichte so lesen von der Verleugnung. Das hat mich dann unheimlich angesprochen. Jetzt kommt eben die Stunde der Wahrheit, von diesem Held. Und zwar in Markus 14, 66. Eben, da ist Petrus so hinterher aus Distanz Jesus nachgefolgt, dort in der Palastine, wo es langsam gefährlich geworden ist. Und dann haben sie zu ihm gesagt, du gehörst doch auch zu diesem Jesus von Nazareth. Doch Petrus behauptete, ich weiß nicht, wovon du redest. Schnell ging er hinaus in den Vorhof, da krähte ein Hahn. Aber auch hier erkannte ihn die Dienerin und sagte vor allen Leuten, da ist auch einer von denen, die bei Jesus waren. Wieder bestritt Petrus es heftig. Doch nach einer Weile sagten auch die Umstehenden, natürlich gehörst du zu seinen Freunden, du kommst doch auch aus Galiläa. Da rief Petrus, ich schwöre euch, ich kenne diesen Menschen überhaupt nicht, von dem ihr da redet. Gott soll mich verfluchen, wenn ich lüge. In diesem Augenblick krähte der Hahn zum zweiten Mal und Petrus fielen die Worte ein, die Jesus gesagt hatte. Ehe der Hahn zweimal kräht, wirst du dreimal geleugnet haben, mich zu kennen. Da fing Petrus an zu weinen. Jetzt ist der von 100 auf 0 angekommen. Jetzt ist nichts mehr da gewesen. Nichts. Null und nichts. Wohl dem, wo das manchmal in seinem Leben erlebt, einfach auf Null kommen. Jetzt kann ich nicht mehr. Jetzt habe ich vielleicht alles verdorben. Es ist alles verkachelt. Also das, was der Petrus dort erlebt hat, ja, man könnte fast sagen, das ist eine größere Sünde, gibt es fast nicht mehr. Jesus verlügnen und dann noch schwören und dann noch sagen, Gott soll ihn verfluchen. Mir ist da die Stelle in Sinn gekommen, aus 1. Johannes 2, 22, wo es heisst, dass der, wo der Vater oder der Sohn tut, lügnen, ist der Antichrist. Also Petrus hat nicht tiefer ankommen können. Er war wirklich am Ende. Der starke Mann war nie mehr. Er war an der Spitze von seiner Selbstüberschätzung, an der Spitze von der Verleugnung, aber er ist nachher auch an der Spitze vom Zerbruch gekommen. Da fing Petrus an zu weinen. Jesus hat der Petrus die Erfahrung vom Scheitern machen lassen. Und wir singen ja im Lutherlied: Mit unserer Macht ist nichts getan, wir sind gar bald verloren. Oder wie es heißt auf der Memora in Israel, das ist eigentlich das Logo vom Staat Israel: Es soll nicht durch Heer oder Kraft geschehen, sondern durch meinen Geist, spricht der Herr. Um wirklich Gottes Kraft und die Kraft vom Heiligen Geist zu erfahren, müssen wir mit unseren Möglichkeiten ans Ende kommen. Eben von 100 auf 0. Und das ist ja das, was wir am liebsten tun. Wir möchten ja gerne jemand sein. Das ist doch meistens wirklich arm, wenn man nichts präsentieren kann. Kinder Erfolge kann aufweisen. Jetzt ist die Frage an dich und an mich: Sind wir bereit, auch so einen Weg zu gehen? Sind wir auch bereit, einen Preis vom Scheitern zu zahlen? Und so weit zu kommen, dass wir sagen zum Herr: Nichts habe ich zu bringen. Alles, Herr, bist du. Gott braucht keine Helden. Er braucht Leute wie dich und mich. Und das Wort Gottes sieht ja, was da nichts ist vor der Welt, das hat Gott erwählt, dass er zunichte mache, was etwas ist. Oder ich habe jetzt viel Paulus Wort lehre richtig verstehen. Auch an meinem Leib: Wenn ich schwach bin, so bin ich stark. Ich habe jetzt auch körperliche Schwäche zeitweise auch heimlich erlebt, aber auf der anderen Seite habe ich auch dürfen Gottes Kraft erleben, mit in dieser Schwachheit drin. Und das ist auch heute mein Wunder, dass ich hier stehen kann und nicht auf dem Stuhl hocken muss, dass ich euch das da weitergeben darf, was mir wichtig geworden ist. Oder Paulus hat ja ein Leiden gehabt und hat Gott dreimal gebeten, er möchte ihm das wegnehmen. Wir wissen nicht, was es war. Und was hat ihm Gott zur Antwort gesagt? Lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. In denen, die nicht aus eigener Kraft mehr etwas können, bewirken können. Das ist tröstlich für alle, die schwach sind, die krank sind, die leidend sind, die es schwer haben. Jesus ist der Heiland von den Verlorenen, von den Versagern, von den Schwachen, von den Kranken. Ohne mich, denn ohne mich könnt ihr nichts tun, hat Jesus seinen Jüngern gesagt. Und das muss man zuerst am eigenen Leib und im eigenen Leben erlebt haben, dass ich von mir aus nichts mehr machen kann. Nur Helden können es tun ohne ihn. Und wir kennen ja da die berühmten Sprüche von diesen Politikern: Yes, we can, oder wir schaffen das. Eben, es gibt eine Menge Situationen, wo wir das nicht mehr schaffen, wo wir dann einfach flach liegen. Ich muss gucken. Ah, übrigens, wir sind ja im Herbst, und der Herbst ist ja eine wunderbare Jahreszeit. Die ganze Schöpfung tut sich verwandeln in Farben. Ich war jetzt 8 Tage im Wallis und also das ist einfach fantastisch dort. Was man da alles sieht, die Naturschauspiel. Oder eben, wie ihr seht, wenn ich da über die Felder radle, Richtung Büren, und ich so das Pflügen kann sehen. Ich habe gestern so ein frisch gepflügtes Feld gesehen, wo eben die Scholle oben auf ist, wo das, was oben war, untergekehrt worden ist. so ein frisch gepflügter Acker ist eigentlich ein Bild. Unsere Herzen müssen eben manchmal gepflügt werden. Das, was oben ist, plötzlich ankehren. Dass obendrauf alles frei ist für die neue Saat, die Gott auch in unserem Leben will tun will. Es gibt eben da drei Sachen. Zuerst das Pflügen, den Boden bearbeiten und dann kommt die Saat. Und dann hofft doch jeder Bauer auf eine Ernte. Ich habe folgenden Satz gelesen von Henry Nouwen. Jetzt müsst ihr gut hören. Die Früchte deines Lebens wachsen erst, nachdem der Pflug durch dein Leben gegangen ist. Das ist jetzt das, was mit Petrus passiert ist. Da ist wirklich ein Pflug durch sein Leben und hat sein Leben umgekehrt. Er ist von einem selbstsicheren, von sich selber überzeugten, zu einem total Abhängigen von Jesus geworden. Und gerade ausgerechnet nimmt Jesus den gescheiterten Petrus und macht ihn zum Felsen von seiner Kirche. Ist das nicht auch noch hoffnungsvoll für uns, dass Gott von dir, mit dir und mit mir auch noch etwas kann zustande bringen, das dauerhaft ist, das nachhaltig ist? Wir reden ja heute viel von Nachhaltigkeit, oder? Etwas, wo bleibt. Und um das geht es ja auch in unserem Christenleben. Unser Leben soll eine nachhaltige Wirkung haben. Das heisst, es sollte ein Ernte können stattfinden. Jesus kann dein Scheitern fruchtbar machen. Er kann dein Minus in ein Plus verwandeln. Da, wo du am Ende bist, ist Jesus erst am Anfang. Gott hat viele Möglichkeiten, unseren Herzensboden zu bearbeiten. Durch verschiedene Widerwärtigkeiten, durch Leiden, durch Krankheit, durch Schmerzen, durch Engpässe. Und ich darf auch sagen, aus irgendeiner Erfahrung, auch meine Krankheit hat Segen bewirkt in meinem Leben. Eben Segen im Sinn von Nachhaltigkeit, von Frucht, die wächst. Und jetzt komme ich noch zu der sogenannten Restbiografie da aus dem gescheiten Buch. Falls ihr das jemand lesen will, dürft ihr es gerne mal mitnehmen. Eben, der Titel hat mich einfach sehr angesprochen und das habe ich jetzt schon gesehen, was das bei mir ausgelöst hat. Die ganze Sache ist bei mir eingefahren wie eine Bombe. Also einmal die Geschichte von Petrus und nachher der Titel von diesem Buch und nachher die Krankheit, die mir ausgebrochen ist. Und dann habe ich gewusst, was geschlagen hat. Also, bestelle dein Haus. Ich tue seither ganz anders leben und ich habe in den vergangenen Wochen ein paar Sachen erledigt, die ich sonst ging, habe vor mir hergeschoben. Und ich merke plötzlich, wie das eine Freiheit gibt, wenn man Sachen kann erledigen kann. Und ich bin ja dran, möglichst nach dem Grundsatz zu leben, nichts auf morgen verschieben, was ich heute erledigen kann. Ich habe zum Beispiel zwei alt abgelaufene Pässe. Und dann habe ich gefunden, ich werde meinen ältesten Grossbuben verschenken. Und habe das gemacht, habe ein Brief geschrieben, und sie sind ins Kuvert da, und weg ist das. Oder? Dann sind sie sinnvoll versorgt. Ich hätte noch viele andere Beispiele. Jetzt komme ich noch zu meiner Krankheit. Also der Hiskia hat ja nicht um Verlängerung von seinem Leben gebetet. Das heisst, er hat sich an die Wand gekehrt und geheult und gesagt, oh Gott, jetzt habe ich doch ein Leben lang dir vertraut und geglaubt und nur Gutes da und jetzt soll das fertig sein. Und Gott hat sich umstimmen und hat ihm noch 15 Jahre gegeben. Ich habe jetzt nicht gelesen, was alles passiert ist nachher. Also, ich will nur das sagen, es kommt nicht auf die Länge vom Leben drauf ab. Das, eben jetzt, bei mir ist es so, ich bin jetzt wieder mit dem Krebs und tue wieder eine Tablette schlucken, auch morgen 4 und die nächsten 2 Wochen bekomme ich wieder 2 Spritzen, die eigentlich nicht wehtun. Ich sehe jetzt meine Krankheit als ein Winzermesser oder eine Winzerschere. Also die Winzerschere sehen ein bisschen anders aus, habe ich gesehen. Aber ich nehme jetzt die da. Also meine Krankheit ist jetzt so eine Schere in der Hand vom himmlischen Weingärtner, wo jetzt da an dieser Rebe, wo Hans heisst, noch ein bisschen beschneiden, wo ein bisschen Wassergeschoss abschneidet, wo verkrustetes Weg macht, damit Frucht darf wachsen oder mehr Frucht darf wachsen. Und wenn Frucht wächst, dann geht es ja dann eben auch auf die Ernte her. Und im Psalm 126 gibt es so einen schönen Vers, was heisst, sie gehen hin und weinen, die Leidenden, die Trauernden, und tragen edlen Samen und kommen mit Freuden und bringen ihre Garben. Das ist ein Chor, der im deutschen Requiem gesungen wird. Und das ist so etwas Gewaltiges. Und ich möchte auch zu denen gehören, die, wenn Jesus einmal ruft, ich nicht mit leeren Händen muss kommen, sondern das Ernte darf eingebracht werden. Das ist eigentlich die Restbiografie von mir, von denen in meinem Alter. Die Jüngeren betrifft es noch weniger, aber vielleicht können sie gleich etwas anfangen mit dieser Predigt. Eben die Restbiografie, das heisst also nicht einfach auf das Sterben warten oder das Leben durchplätschern, sondern aktiv auch noch einzugreifen, zu gestalten und sich ganz neu auf Jesus ausrichten und ihn fragen, was willst du, dass ich tun soll? Und ich habe gerade in den letzten Wochen viele so kleine Sachen erlebt, wo ich gemerkt habe, er leitet mich mit seinen Augen. Dass ich nur gestaunt habe, manchmal ganz alltägliche Sachen. Da noch mal ein Beispiel noch. Es gibt auch Leute, die mich fragen, was ist die nächste Reise, die du geplant hast? Die letzte war im Iran vor 3 Jahren. Und jetzt kann ich nichts mehr planen, immer nicht ins Ausland. Und Gott sei Dank kann ich zu Gea. Dann nach der ersten Chemo gerade gekauft. Und ich reise jetzt halt ein bisschen in der Schweiz rum. Oder in mich selber. Und ich habe vor ein paar Wochen gewusst, so, jetzt muss ich mal eine Woche oder 10 Tage weg. Und dann habe ich so ein Heftchen von der katholischen Vereinigung, wo alle Klöster und katholische Häuser drin sind, wo man als Gast hergehen kann. Und ich habe gefunden, ja, Brick wäre nicht schlecht. Dann mag ich noch in einer Stunde auf Bern für die Insel und so. Und dann bin ich eines Tages auf das Brick und habe das Haus gesucht. Haus Schönstadt, ich mache also jetzt extra Werbung. Also sie haben mich nicht beauftragt, ich mache es freiwillig. Ein Haus, eine wunderbare Lage, ruhig gelegen. Mit dem Bus kann man vom Bahnhof in 5 Minuten fast dort sein. Und bin 8 Tage dort gewesen, in der Stille. Und habe die Tage sehr genossen, habe das Wallis genossen. Der rauschende Bach, den ich gehört habe am Abend, der mich dann so schön hat eingeschläfert hat. Also, es war einfach wunderbar gewesen. Eben auch so eine Eben dann, als ich das Haus schaue, bin ich auch so müde gewesen. Und dann habe ich dieser Schwester gesagt, ob sie mir nicht ein Plätzchen hätte, dass ich ein bisschen ablegen könnte. Dann ist sie mit mir aus dem Garten und ich konnte dort auf einem Liegestuhl eine Stunde lang liegen, an der herrlichen Walliser Sonne. Gut, noch ein letzter Punkt, habe ich schon überzogen. Es geht also in der gleichen Thematik, eben das vom Gott braucht keine Helden. Wir haben vor ein paar Wochen der Daniel Zwigart, der missionarisch in Kambodscha mit seiner Frau zusammen. Die beiden sind kinderlos. Und er hat einfach einen Abend gehabt und ein erzählt aus ihrer Arbeit. Und das hat mich tief beeindruckt. Das ist genau in die Richtung gegangen. Gott braucht keine Helden. Wir sind manchmal gewohnt, dass man von Missionsberichten so ein bisschen Erfolgssachen hört. Wie viele Gemeinden gegründet worden sind oder wie viele Leute sich bekehrt haben. Und jetzt, der Daniel hat erzählt, wie sie ihre Arbeit in Kambodscha sehr im Kleinen. Sie erleben auch viel Ablehnung und Rückschläge und verschlossene Türen. Und doch erleben sie auch gegen mich, dass am Nord etwas passiert. Und was mich beeindruckt hat von ihrer Arbeit, von ihrem Zeugnis, sie suchen nicht Erfolg, sondern sie leben Treue im Kleinen. Und das hat mich tief beeindruckt. Und Jesus hat ja verheißen, wer im Kleinen treu ist, den will ich über viel setzen. Ja, ich gehöre auch zu denen, die gerne etwas vorweisen wollten, Frucht in seinem Leben, jemand sein, oder? Und jetzt sehe ich es im Moment ein bisschen anders. Jesus hat einmal seinen Jüngern gesagt, ihr werdet meine Zeugen sein. In Jerusalem, in Judäa, in Samarien und auf der ganzen Erde. Und das ist jetzt auch mein Lebensmotto. Ich brauche nicht mehr und nicht weniger zu sein als ein Zeuge von Jesus. Und Zeuge sein, das ist ja kein Krampf. Das ist ja nicht eine Eigenleistung. Das heisst ja nur etwas bezeugen. Ich muss nicht einmal predigen, um Zeuge zu sein, sondern ich bin ein Zeuge durch das, was ich bin, was ich lebe, was ich glaube, was ich tue. Und jetzt noch ein Schluss, Fazit habe ich geschrieben. Das könnt ihr jetzt für euch auch noch mitnehmen. Gestatte ich meinem himmlischen Weingärtner, mich zu beschneiden, Dinge wegzunehmen? Lerne ich, mit Schwachheit zu leben? Lasse ich Gott meinen Herzensboden pflügen? Möchte ich in Freude und Leid, in guten und schlechten Zeiten Zeuge des lebendigen Jesus sein? Amen. Ich dürfte gerne ein paar Prospekte mitnehmen, wenn jemand in die Stille will. Ich kann euch empfehlen, mal so eine Woche in eine fremde Umgebung, vielleicht auch unter fremden Leuten, mit Gott alleine zu sein.